NDR Info. Forum Zeitgeschichte.
Eichmann selbst war geradezu begeistert und er sagte, Heydrich und ich waren stolz darauf, dass die Päpste der Verwaltung unser Programm gebilligt hatten. Und weil das so war, taten wir etwas, worauf Heydrich sonst gar nicht so wild war. Wir tranken, nachdem die anderen weg waren, in Wannsee einen Cognac.
Eine bizarre Szene war das, ein Zynismus sondergleichen, was Robert Kempner hier schilderte, der Ankläger bei den Nürnberger Prozessen. Reinhard Heydrich, Adolf Eichmann und die anderen Beteiligten an der Wannsee-Konferenz waren also höchst zufrieden mit dem, was sie soeben besprochen hatten, im Januar 1942 in einer Villa am Wannsee am Rande Berlins. Sie hatten nichts anderes als die organisatorischen Abläufe für einen Völkermord besprochen. Zur Wannsee-Konferenz ist jetzt ein neues Buch erschienen. Wir stellen es heute hier im Forum Zeitgeschichte vor. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem geht es in dieser halben Stunde um Rudi Dutschke, der vor 50 Jahren zur Gründung einer außerparlamentarischen Opposition aufrief, damals übrigens auch in Zeiten einer großen Koalition. Wir stellen einen illustrierten Band zur Geschichte des 20. Jahrhunderts vor mit dem Titel »Fotos, die die Welt bewegten«. Und gegen Ende ein Blick in die Ukraine, wo bis heute ein Nationalismus blüht, der an dunkle Zeiten erinnert. Zunächst der Blick 50 Jahre zurück ins Jahr 1966. Damals wurde, Anfang Dezember, die erste große Koalition der bundesdeutschen Geschichte geschlossen, zwischen Union und SPD wie heute. Im Parlament gab es daraufhin nur noch eine winzige Opposition in Gestalt der FDP. Es war kein Zufall, dass sich nur 10 Tage später eine andere Art Opposition bildete, die außerparlamentarische Opposition, kurz APO. Es folgten turbulente Jahre, in denen die APO mit ihren teilweise radikalen Positionen zeitweise die politischen Debatten beherrschte. Claudia Venor führt zurück in die Atmosphäre von damals und fragt nach Parallelen zu heute.
Es war am 1. Dezember 1966, als in Bonn eine Vernunftehe geschlossen wurde. So nannte man damals die erste große Koalition zwischen Union und SPD unter Kanzler Kurt Georg Kiesinger. Ex-Nazi wird Kanzler, stand in Anspielung auf Kiesingers frühere NSDAP-Mitgliedschaft auf Protestplakaten, die Studenten vor sich hertrugen. An den Universitäten rumorte es schon länger. Mit Sit-ins, Go-ins oder Teach-ins sollten autoritäre Strukturen aufgebrochen und der Protest in die Hörsäle getragen werden. Vorlesungen wurden blockiert oder sozusagen gesprengt. Unter den Talaren Muff von 1000 Jahren lautete die Parole. Besonders aktiv war der SDS, der Sozialistische Deutsche Studentenbund in West-Berlin. Dieser wollte längst nicht mehr nur die Universitäten, sondern die ganze Gesellschaft umgestalten. Allen voran der Soziologiestudent Rudi Dutschke.
Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Das haben sie uns jahrhundertelang eingeredet. Ganz im Gegenteil. Wir können eine Welt gestalten, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Eine Welt, die sich auszeichnet, keinen Krieg mehr zu kennen, keinen Hunger mehr zu haben, und zwar in der ganzen Welt.
Seine politischen Absichten hat er durch öffentliche Aktionen deutlich gemacht. Aufklärung durch Aktion war, kurz gesagt, Dutschkes politisches Credo. Ein besonderer Tag war der 10. Dezember 1966. Anlässlich einer Anti-Vietnam-Demonstration entstand die APO, die außerparlamentarische Opposition. Wie es dazu kam, erzählt der Zeithistoriker Wolfgang Kraushaar, dessen Forschungsschwerpunkt Protestbewegungen sind.
Der Anlass für die Demonstration, die sich an diesem Tag in West-Berlin abgespielt hat, war ja der Internationale Tag der Menschenrechte. Und dazu gab es eine Kundgebung. Auf der Abschlussgrundgebung trat dann halt Rudi Dutschke vor die Menge und erklärte, dass eine außerparlamentarische Opposition angebracht sei und dass man die sofort organisieren solle.
Seit diesem 10. Dezember 1966 wurden die Auseinandersetzungen heftiger. Dutschke, der Wortführer der APO, brandmarkte die Große Koalition.
Die verschiedenen Fraktionen des Apparats, der Regierungsmaschine, feiern in der Großen Koalition eine, um mit Marx wiederum zu sprechen, Orgie des Renegatentums.
Das Renegatentum, wie er es nannte, die Abtrünnigen, sah er vor allem in der SPD des Willy Brandt, der damals Außenminister war.
Ehemalige Vertreter der verschiedenen Arbeiterparteien wie Brandt, Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, Wehner, Kommunistische Partei Deutschlands, zynisch gewordene Sozialdemokraten, Altfaschisten wie Kiesinger und Co. steigen in das gemeinsame Bett, bis die bewusst gewordenen Massen sie endgültig vertreiben werden.
Studenten, vor allem also Intellektuelle wie Rudi Dutschke, stellten das sogenannte Establishment, den gesamten Staatsapparat, in Frage.
Ich halte das bestehende parlamentarische System für unbrauchbar. Das heißt, wir haben in unserem Parlament keine Repräsentantin, die die Interessen unserer Bevölkerung, die wirklichen Interessen unserer Bevölkerung ausdrücken.
Die Folge sind Uni-Aktionen und Straßenproteste, deren Ursachen der Zeithistoriker Wolfgang Kraushaar vor allem in zwei wesentlichen Punkten sieht.
Der Hauptgrund besteht meines Erachtens darin, dass es eine Vertrauenskrise gab in Staat und Gesellschaft seitens der jüngeren Generation. Das Hauptmotiv war die Verbindung, wenn Sie so wollen, die Klammer zwischen der NS-Vergangenheit, die unaufgearbeitet war, und der damaligen Aktualität des Vietnamkrieges, dass man protestiert hat.
Am 2. Juni 1967 eskalierte der Protest. Beim Besuch des Schahs von Persien in Berlin ging die Polizei mit aller Härte gegen Demonstranten vor. Der Student Benno Ohnesorg wurde vom Polizeibeamten Karl-Heinz Kuras erschossen. Aus Sicht vieler Studenten hatte damit der Machtapparat der Großen Koalition quasi seine hässliche Fratze gezeigt, was die Proteste beschleunigte, so Wolfgang Kraushaar.
Das hat wirklich in allen Universitäten und Hochschulen der gesamten Bundesrepublik wirklich Tausende auf die Straßen, auf die Plätze getrieben. Und das ist im Grunde genommen das Startsignal für erstens die Studentenbewegung und zweitens für die außerparlamentarische Opposition in einem weiteren Sinne gewesen.
Studenten und Intellektuelle wehrten sich jetzt verstärkt auch gegen die geplanten Notstandsgesetze, die im Verteidigungsfall oder bei inneren Unruhen Grundrechte zeitweise außer Kraft gesetzt hätten. Auch gegen die Springerpresse, der Hetzkampagnen gegen Studenten und Linke vorgeworfen wurden, richtete sich zunehmend der Zorn der APO. Die Napalmbomben der USA auf Vietnam taten ein Übriges. Die Linken sahen die Zeit für die internationale Revolution gekommen. Gleichzeitig witterte auch am äußersten rechten Rand eine Partei Morgenluft. Die NPD war in mehrere Landtage eingezogen. Dutschke erklärte dazu:
Die Entstehung der NPD ist nicht zu trennen von dem Unbehagen über die bestehenden Parteien auf der einen Seite und dem Ende der Rekonstruktionsperiode unkritisch des sogenannten Wirtschaftswunders auf der anderen Seite. Die beiden Elemente ermöglichten ein Aufkommen der NPD.
Josef Bachmann, inspiriert von der NPD-nahen Nationalzeitung und der Bild, verübte am 11. April 1968 einen Mordanschlag auf Rudi Dutschke, an dessen Spätfolgen er Heiligabend 1979 starb. Die APO hatte 1968 ihren wichtigsten Vordenker und charismatischen Anführer verloren. Es war der Beginn ihres Zerfalls. Auch der SDS löste sich de facto auf. Die Große Koalition endete 1969. Lässt sich die Geschichte der damaligen Großen Koalition, die die politischen Ränder stärkte, auf die heutige Zeit übertragen? Eine Art APO am rechten Rand mit Pegida, patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, und eine AfD, die schon viele Landtage eroberte? Wolfgang Kraushaar hält diese rechte Strömung heute sogar für stärker als damals.
Insofern hat man eigentlich eine wesentliche Dramatisierung dieses Potenzials, das jetzt rechtskonservativ aufgetreten ist, mit nationalistischen Obertönen kombiniert ist. Das haben wir jetzt sozusagen in den Parlamenten auf Landesebene. Wir haben es auf der Straße, in Dresden, einigen anderen Städten der neuen Bundesländer. Und wir werden es im Herbst 2017, das gibt eigentlich niemanden, der dem widersprechen würde, dann auch mit der AfD im Bundestag erleben. Das heißt, wir werden dann voraussichtlich eine Kraft haben, die diese Stimme der außerparlamentarischen Opposition dann in das Parlament auf der höchsten nationalen Ebene einfließen lassen wird.
Auch die Massenmedien spielen dabei eine große Rolle. Ohne massives Presseecho wären APO von damals und Pegida von heute quasi abgeschnitten. Und noch etwas teilen beide.
Interessant ist nun aber, dass es mit dem Vorwurf, den Pegida erhebt, der Lügenpresse gegenüber der etablierten Presse und den Massenmedien, es eine Parallele gibt zur Zeit der APO, sprach man ja von der Springerpresse als einer manipulativen Presse. Während es damals auch gezielte Vorwürfe gab und manche auch nicht unberechtigt waren, so ist es heute ja wirklich ein Verdikt und eine Art von Generalisierung, die nicht hinnehmbar ist. Und nicht zuletzt auch deshalb, weil der Ausdruck Lügenpresse aus der nationalsozialistischen Propaganda-Ära stammt.
Geschichte wiederholt sich nicht. Aber in einem gleichen sich die Zeiten der Großen Koalition damals und heute. Die politischen Ränder werden gestärkt, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Parlaments.
Claudia Venor über die Entstehung der APO vor 50 Jahren und über mögliche Parallelen zu heute. Im kommenden Januar jährt sich zum 75. Mal der Tag der Wannsee-Konferenz. Der Tag also, an dem sich in einer Villa mit Seeblick 15 Herren trafen, um über Ungeheuerliches zu beraten, über die Ermordung der europäischen Juden. Bei dieser Konferenz, so häufig die Vorstellung, sei quasi generalstabsmäßig das große Mordprogramm ausgearbeitet worden. Diese Vorstellung aber ist zumindest teilweise falsch, denn über die Frage, welche Rolle diese Konferenz im Januar 1942 wirklich spielte, wird unter Historikern bis heute diskutiert. Hubert Rübsart hat die jüngste Publikation zur Wannsee-Konferenz gelesen.
Vor dem neuen Buch des Münchner Historikers Peter Longerich sind schon andere Publikationen zu diesem Thema erschienen. Sie zeigen, dass sich die Forschung über den Stellenwert der sogenannten Wannsee-Konferenz für den Holocaust bis heute noch keineswegs einig ist. Das gilt auch für die Feststellung, hier sei die Endlösung der Judenfrage beschlossen worden. Hermann Göring hatte den Chef des Reichssicherheitshauptamtes, Reinhard Heydrich, bereits im Sommer 1941 mit der Gesamtorganisation der Endlösung beauftragt. Heydrich war es dann auch, der die Wannsee-Konferenz vorbereitete, zu ihr einlud und den Vorsitz führte. Damit wollte er im rivalisierenden Verhältnis zu seinem Chef, dem Reichsführer SS Heinrich Himmler, punkten. Er strebte jetzt einen Gesamtplan für den Holocaust an, nachdem der Massenmord an den Juden im Osten seit Kriegsbeginn schon längst begonnen hatte. Peter Longerich.
Es sind bereits Hunderttausende vor der Konferenz ermordet worden und auf der Konferenz selbst sind eigentlich keine Beschlüsse gefasst worden. Zumindest ist davon im Protokoll nichts zu sehen, sondern die Dinge sind dann erst Monate später weiter radikalisiert worden, hin eben zu einer europaweiten Mordpolitik. Und die Frage ist eben, was ist genau die Bedeutung dieser Wannsee-Konferenz gewesen? Ging es nur Heydrich, dem einladenden Chef des Reichssicherheitshauptamtes, ging es ihm nur darum, den anderen zu zeigen, dass er der führende Mann ist? Ist das jetzt eine Konferenz, auf der ein Befehl Hitlers im Detail ausgearbeitet wurde? Wurden hier noch Konflikte ausgetragen zwischen Institutionen, die sich nicht einig waren? Das sind alles Fragen, die noch nicht abschließend geklärt sind, aber zu denen ich eine Interpretation anbiete in dem Buch.
Die Konflikte, von denen Longerich spricht, werden auch im Protokoll der Konferenz sichtbar, das nur in einem Exemplar erhalten geblieben ist. Es ist in vollem Umfang im Buch abgedruckt, sodass man den Konferenzverlauf komplett nachlesen kann. Im Namensverzeichnis der Teilnehmer kann man zudem sehen, dass sich hier 15 Männer trafen, die nationalsozialistische Institutionen und Organisationen, aber auch die wichtigsten Reichsministerien vertraten und sich voll in den Dienst der NS-Vernichtungspolitik stellten. Das aber, so Longerich, führte zu einer Kontroverse.
Die lautet so, dass auf der Wannsee-Konferenz selbst eigentlich zwei, sagen wir mal, Linien sich begegnen, zwei unterschiedliche Strategien. Beide wären auf die Ermordung der europäischen Juden hinausgelaufen, aber die eine, die Heydrich vertritt, sieht vor, die Juden in den Osten Europas zu deportieren und sie dann nach und nach umzubringen, während auf der anderen Seite Himmler bereits eine andere Linie vertritt, die darauf hinausläuft, dieses selbstgemachte Problem, das Problem der sogenannten Judenfrage, schneller und noch während des Krieges zu lösen. Und ich sehe in dem Protokoll, dass sich beide Linien hier deutlich zum Ausdruck gebracht werden, ohne dass der Konflikt gelöst werden kann.
Das Protokoll belegt überdies, dass man sich auch noch nicht über den vollen Umfang der Vernichtung, also den betroffenen Personenkreis, einig war. Hier weist Longerich auf die Diskussion hin, wie man denn im Unterschied zu den sogenannten Volljuden mit Halbjuden, Mischlingen ersten und zweiten Grades oder Juden in Mischehen verfahren solle. Hier gab es unterschiedliche Ansichten, wobei zum Beispiel von einigen Vertretern der Ministerien sogar rechtliche Bedenken wegen der schon vorliegenden Gesetze und Bestimmungen, zum Beispiel wegen der Nürnberger Rassengesetze, angemeldet wurden. Auch diese Kontroverse wurde auf der Wannsee-Konferenz nicht beigelegt.
Wir haben hier wirklich eine Besprechung von hochrangigen Vertretern der Bürokratie und SS, die recht offen über die Pläne sprechen, die sie nun in die Tat umsetzen wollen. Man ist immer wieder erstaunt darüber, dass hochrangige Beamte sozusagen hier auf Augenhöhe mit SS-Vertretern über die sogenannte Endlösung sprechen. Nun, natürlich waren diese hochrangigen Beamten auch Nazis, waren in der Regel Leute, die über die Partei eine Karriere gemacht hatten. Sie waren fanatische Nationalsozialisten. Und man muss sehen, dass die Wannsee-Konferenz am Ende einer ganzen Kette von Konferenzen steht, in denen die Ministerien bereits während des ganzen Jahres 1941 über die Kriterien verhandelt hatten, nach denen Juden in den Osten deportiert werden sollten. Allerdings war da noch unklar, mit welchem Ausgang diese Deportationen stattfinden sollten.
Weil es bei der Wannsee-Konferenz zwar schon weitreichende Vorschläge, aber viele noch offene Fragen gab, konnte der von Heydrich angestrebte Gesamtplan nicht erarbeitet werden. Deshalb wurden im gleichen Jahr, nämlich im März und im Oktober des Jahres 1942, zwei weitere Treffen durchgeführt, wobei es vor allem um den Kreis der von den Nazimaßnahmen Betroffenen ging. Peter Longerich sieht im Treffen in Berlin und dessen Folgen aber auch noch eine andere wichtige Funktion für das NS-Regime.
Warum haben die Nationalsozialisten in einer kritischen Phase des Krieges angefangen, massenhaft erstklassige Arbeitskräfte aus ganz Europa, also jüdische Arbeitskräfte, zu ermorden? Warum haben sie sie nicht für die Kriegswirtschaft genutzt und Ähnliches? Also man ist hier eigentlich, steht ja vor einem Regime, was völlig, nicht nur völlig brutal, sondern irrational handelt. Und ich versuche zu zeigen, dass hinter dieser Politik eben ein Kriegskonzept steht, auf das man sich nun im Winter 1941-42 einigt. Und dieses Kriegskonzept heißt, wir, die Nationalsozialisten, führen einen rassistischen Vernichtungskrieg europaweit. Und dass wir die Juden ermorden, ist Teil dieses Konzepts. Wir verbreiten den Schrecken, dass wir sie ermorden. Wir zwingen damit auch unsere eigene Bevölkerung, unsere eigenen Verbündeten. Wir zwingen sie damit in eine Komplizenschaft hinein, aus der sie nicht mehr herauskommen. Jetzt geht es in einen Kampf um Leben und Tod. Entweder wir gewinnen oder die jüdische Seite.
Peter Longerich arbeitet in seinem Buch auch heraus, welch großen Stellenwert die Wannsee-Konferenz für die NS-Vernichtungspolitik hatte. Er gibt dem Treffen in Berlin aber auch eine Bedeutung im Bestreben der Nationalsozialisten, den Holocaust zu einer Klammer der deutschen Kriegs-, Besatzungs- und Bündnispolitik und zu einem Instrument der Einschüchterung der deutschen Bevölkerung in einer Haftungsgemeinschaft zu machen. Allen, die sich für diesen Themenbereich interessieren, kann man Longerichs Buch nur empfehlen. Es eröffnet einen neuen Blick auf die Wannsee-Konferenz und gibt Anstöße für eine weiterführende Diskussion über den Holocaust.
Hubert Rübsaat über das neue Buch des Historikers Peter Longerich. Es hat den Titel Wannsee-Konferenz – Der Weg zur Endlösung. Erschienen ist es im Pantheon Verlag. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das ist so ein Satz, den wir hier im Hörfunk nicht so gerne hören. Unbestreitbar ist aber, dass bestimmte Fotos tatsächlich immer wieder eine starke politische Wirkung hatten oder auch eine bestimmte Zeitstimmung in besonderer Weise einfingen. Ulrike Bosse stellt ein Buch vor mit dem Titel Fotos, die die Welt bewegten.
Some of you young folks been saying to me, hey Pops, what you mean? What a wonderful world. How about all them wars all over the place? You call them wonderful?
Louis Armstrong, die Trompete an den Lippen, mit einem in die Musik versunkenen Gesichtsausdruck. Eine Nahaufnahme aus einem Konzert im Juni 1965. Auch dieses Bild gehört zu den Fotos, die die Welt bewegten.
Kein anderer Jazzmusiker verkörpert wie Armstrong die dramatische Veränderung in der Musikwelt des 20. Jahrhunderts, vor allem im Bereich der Jazzmusik.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Louis Armstrong, Elvis oder die Beatles, Albert Einstein, Juri Gagarin oder die Mount Everest-Erstbesteiger Edmund Hillary und Tenzing Norgay. Sie stehen für Wegmarken künstlerisch-wissenschaftlich-gesellschaftlicher Entwicklungen in einer nicht nur, aber überwiegend von politischen Umbrüchen geprägten Geschichte, die dieses Fotobuch erzählt. Eine Geschichte, die über weite Strecken wenig gemeinsam hat mit der von Louis Armstrong besungenen Wonderful World. 1916 in der Schlacht von Verdun wurde das Bild eines französischen Offiziers aufgenommen, der von Maschinengewehrfeuer tödlich getroffen nach hinten fällt, während im Hintergrund weitere Soldaten heranstürmen.
Dieses Bild fängt den Augenblick ein, in dem nicht nur einem Menschenleben ein Ende bereitet wird, sondern einer ganzen Geisteshaltung und deren Verständnis von Krieg, Tapferkeit und menschlichem Handeln.
Die meisten Abbildungen dieses Bandes sind als Einzelbilder entstanden, wenn auch oft als Teil einer Fotoreportage oder Dokumentation. Einige sind bewusst gestaltet, andere zufällige Momentaufnahmen. Immer aber stehen sie, wie das Bild vom Tod bei Verdun, für einen Moment, in dem sich Geschichte verdichtet. Etwa, wenn Lenin in seiner typischen Redepose 1920 in Moskau zum Kampf gegen die Weißgardisten aufruft. Oder im brennenden Reichstag 1933. Oder beim Tod eines republikanischen Soldaten im Spanischen Bürgerkrieg, den der Kriegsreporter Robert Carper 1936 festhält.
Dies ist eine der berühmtesten, einflussreichsten und in jüngerer Zeit umstrittensten Fotografien des 20. Jahrhunderts.
Auch wenn Skeptiker wohl zu Unrecht glauben wollten, dass Carper dieses Bild inszeniert habe. Das Foto gehört zu den Ikonen nicht nur der Abbildung von Geschichte, sondern auch der Geschichte der Fotografie. So wie die heimatlose Mutter, das Foto, in dem Dorothea Lange im März 1936 das Elend der Landarbeiter im Westen der USA während der Großen Depression festhält. Wie der Kniefall Willy Brandts in Warschau 1970, wie das nackte Mädchen, das zusammen mit anderen Kindern 1972 vor einem Napalmangriff in Vietnam flieht, wie das Bild des jungen Chinesen, der sich im Juni 1989 den Panzern entgegenstellt, die die Demokratiebewegung vom Platz des himmlischen Friedens niederrollen, wie die bunte Menge der feiernden Menschen auf der Mauer vor dem Brandenburger Tor am 10. November 1989 oder, gleichsam als Pendant dazu, die Aufnahme des jungen DDR-Grenzschützers Konrad Schumann, der sich am 13. August 1961 mit einem beharzten Sprung über den Stacheldraht in den Westen rettete.
Das Bild wird zum Klassiker, weil es aufs Anschaulichste den Gegensatz zwischen Freiheit und Zwang einfängt. Wie alle ganz großen, einflussreichen Reportagefotos besitzt das Bild eine Raffinesse, die sich dem puren Zufall verdankt.
So verweisen die Kommentatoren in den jeweiligen Begleittexten zu den Fotos auch auf deren ästhetische Dimension, neben der Schilderung und Einordnung der Ereignisse. Fotos, die die Welt bewegten, erzählt Geschichte. Nicht wie ein Historiker vollständig und systematisch, sondern wie mit einem Scheinwerfer werden historische Momente kurz aus dem Dunkel der Vergangenheit geholt. Die eigene Erinnerung hätte vielleicht anderes beleuchtet. In Deutschland verbindet sich das Ende des Zweiten Weltkriegs mit dem Bild der sowjetischen Fahne, die auf dem Reichstag gehisst wird. Hier ist es die Einnahme des japanischen Iwo Jima mit dem Aufstellen der amerikanischen Flagge. Je jünger die Ereignisse, desto stärker sind unsere Erinnerungen außerdem von den elektronischen Medien geprägt. Ein frühes Beispiel ist Martin Luther Kings Rede »Ich habe einen Traum« vom 28. März 1963, die sich für die meisten wohl nicht mit dem Foto Kings verbindet, sondern mit der Tonaufnahme.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Stehende Bilder vom Anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001 sind nicht in der Lage, die Filmaufnahmen vom Aufprall des zweiten Flugzeugs oder von den brennenden Türmen aus der Erinnerung zu verdrängen. Ein Foto von vor dem Tsunami fliehenden Menschen kann nicht die Wucht der an den Strand donnernden Wellen vom zweiten Weihnachtsfeiertag 2004 einfangen. Und doch gibt es sie weiterhin, die Fotos, die die Welt bewegen. Das lachende Ehepaar Obama bei der Vereidigung des Präsidenten 2009, das tote Flüchtlingskind Aylan Kurdi in den Armen eines türkischen Soldaten am Strand von Bodrum oder die kalte Schönheit des Pluto am äußersten Rand unseres Sonnensystems. Ein Bild, das nicht nur von der Faszination der Menschen durch das Weltall erzählt, sondern auch vom Fortschritt der Fotografie, seitdem noch mit einem Glasplattennegativ aufgenommenen Bild des Erdbebens in San Francisco 1906, mit dem das Fotobuch beginnt.
Fotos, die die Welt bewegten, das war Ulrike Bosse über ein neues Buch, das im Prestel Verlag erschienen ist, herausgegeben von Peter Stepan. Zum Schluss noch eine etwas gespenstische Geschichte aus der Ukraine. Kennen Sie die ukrainische Aufstandsarmee? Muss man nicht kennen. Das war eine ziemlich starke Partisanentruppe in der westlichen Ukraine. Sie hat im Zweiten Weltkrieg die deutsche Wehrmacht bei deren Einmarsch zunächst begrüßt, weil sie sich davon einen unabhängigen ukrainischen Staat erhoffte. Später dann, als die Deutschen davon nichts wissen wollten, hat sie die deutschen Besatzer bekämpft. Nach dem Krieg schließlich war die Aufstandsarmee ein erbitterter Feind der Sowjetunion, ukrainische Nationalisten eben. Und die sind bis heute, vor allem in der Westukraine, durchaus noch aktiv und sie pflegen ihre finsteren Traditionen. So auch in einem ganz besonderen Kellerlokal in Lemberg. Bernd Großheim ist dort mal runtergestiegen und hat offenbar sogar die Eingangskontrolle überstanden.
Die Rolle der ukrainischen Aufstandsarmee UPA in der Geschichte des Landes ist umstritten. Die 1942 gegründete Armee paktierte zunächst mit der deutschen Wehrmacht, später bekämpfte sie die Deutschen. Immer ging es den ukrainischen Nationalisten um die Unabhängigkeit ihres Landes, wobei auch die polnische Untergrundarmee als Feind galt, die ebenfalls die Nazis bekämpfte. Mehrere Massaker werden der UPA zur Last gelegt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kämpfte die Aufstandsarmee im Untergrund gegen die Sowjetunion, gegen die Moskali, die Moskauer. In der Westukraine, wo die Sowjetunion nie richtig beliebt war, werden die UPA-Kämpfer noch immer verehrt. Im Zentrum dieses Landesteiles in Lviv, dem früheren Lemberg, treibt diese Verehrung seltsame Blüten. Hinter einer unauffälligen Holztür erwartet den Besucher eine Kneipe der besonderen Art. Sie heißt Kriivka, was so viel wie Unterstand bedeutet. Begrüßt wird man von einem älteren Herrn in Uniform, der die Parole verlangt. Sie lautet Ruhm der Ukraine. Die Antwort, die der Wächter gibt, ist Ruhm den Helden. Übrigens ein Spruch, der während der Maidan-Revolution von 2013-14 eine Renaissance erfuhr. Der Wächter fragt weiter, ob man auch kein Moskauer, also Sowjet sei. Dann schenkt er einen starken Honigschnaps ein, den der Gast auf Ex trinken muss. Das diene der Kontrolle. Moskali, also Moskauer, vertrügen diesen Schnaps nämlich nicht. Es geht in einen dunklen Keller, an dessen Wänden Waffen, Uniformen und andere militärische Devotionalien hängen. Die Kellner tragen T-Shirts mit der Aufschrift UPA. Gesprochen wird nur ukrainisch. Wer sich zu lange umschaut und Fotos macht, wird schon mal angesprochen, ob man ein russischer Spion sei. Humor der derberen Sorte. Drei Musiker gehen von Raum zu Raum.
Wir spielen für Sie ukrainische Volkslieder und Lieder der ukrainischen Aufstandsarmee. Singen Sie bitte mit uns mit. Wer die Lieder nicht kennt, der klatscht. Wer nicht klatscht, der ist ein Moskal.
Maria singt lautstark mit. Sie kommt aus der Region Lemberg und ist gerne hier in diesem Lokal.
Die Leute kommen, weil sie hier die Tradition der Westukraine erleben können. Ukrainische Volkslieder hört man sonst selten, aber hier wird das bewahrt. Politik spielt da keine Rolle. Dieses Lokal gab es ja schon vor den Ereignissen auf dem Maidan in Kiew und es war schon immer beliebt.
Jurko Nazaruk ist Mitbegründer der Kneipe Kriivka. Erlebnisgastronomie ist sein Beruf. Mittlerweile haben er und seine Partner mehr als 100 Kneipen, nicht nur in der Ukraine, sondern auch im Ausland zu den unterschiedlichsten Themen. Am Telefon sagt Nazaruk, dass Krijewka sei zwar erfolgreich, aber immer noch kontrovers.
In einem normalen Land hätte sich das Thema ukrainische Aufstandsarmee schon lange erledigt. Es würde einfach zur normalen Geschichte gehören. Viele Menschen wissen aber nur wenig über die Aufstandsarmee. Eines unserer Hauptziele ist es, die Frage der UPA den Politikern wegzunehmen und den Historikern zu überlassen. Man darf hier keine zusätzlichen Ängste schaffen und diese dann im Wahlkampf nutzen.
Drei junge Männer setzen sich Stahlhelme auf, ziehen Militärmäntel an, fotografieren sich gegenseitig mit einem Maschinengewehr im Arm. Nein, mit Politik habe das doch alles nichts zu tun, sagen sie überzeugt. Und doch, in einer Kellerkneipe, in der die ukrainische Aufstandsarmee gefeiert wird, verschwindet die Politik nicht einfach durch die Lüftungsschächte. Kneipenbesitzer Nazaruk meint, er wolle den psycho-emotionalen Zustand der Besucher verbessern. Glücklicher wolle er die Menschen machen. Bei vielen Gästen des Krijewka funktioniert das Militaria-Konzept offenbar, bei allen aber nicht.
Und das ist auch gut so, möchte man hinzufügen. Also ein Ausflugstipp für historisch Interessierte war das nicht, eher ein Einblick in eine ziemlich schräge nationalistische Folklore. Soweit Bernd Großheim aus der Ukraine und so viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.